Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke.
Heute die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Podcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Und wir sind in einer neuen Serie. Wir sind bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, CED. Ja, was ist das eigentlich? Die bekanntesten davon sind wohl Morbus Crohn oder die Colitis ulcerosa. Aber was genau da jetzt chronisch ist, was sich da entzündet und wie sieht denn eigentlich so eine Diagnose aus, eine Behandlung und woher kommt denn das überhaupt? Das erfahren wir heute und dafür habe ich natürlich einen Gast, einen absoluten Fachmann. Er ist gleichzeitig auch Chefarzt der Klinik für Inneres, Gastroenterologie der DRK-Klinik in Berlin-Westend und sein Name Professor Andreas Sturm. Und der klärt uns heute mal so richtig auf. Tolles Gespräch, tolles Interview und ich würde sagen, los geht's. Ja, herzlich willkommen zu Rezeptfrei, Herr Professor Sturm. Schön, dass Sie da sind und herzlich willkommen, guten Tag.
Ja, lieber Henke, ich freue mich auch hier zu sein.
Schön, heute geht es ja um die chronischen entzündlichen Darmerkrankungen, Morbus Crohn und Colitis ulcerosa.
Ja, da bin ich aber gespannt, das ist ja das, womit ich mich schon seit vielen Jahren beschäftige und ich freue mich jetzt mit Ihnen zu plaudern.
Ja, ich mich auch. Fangen wir doch mal an, was sind denn überhaupt chronische entzündliche Darmerkrankungen?
Eigentlich sagt der Name schon eine ganze Menge. Also chronisch heißt so das Leben lang, man hat es und man wird es nicht so wieder richtig los. Entzündlich heißt, dass der Körper in so einem Angriffsmodus ist. Also da wird irgendwas angegriffen, es wird entzündet, es wird rot, es wird irgendwie dick. Die Funktion geht verloren und Darmerkrankung heißt, dass es nun mal im Darm ist. Wobei das nicht immer nur der Fall ist, aber erstmal.
Wo ist denn der Unterschied zwischen den beiden Erkrankungen?
Also die heißen zwar gemeinsam chronisch entzündliche Darmerkrankung und sind aber irgendwie anders. Die Colitis ulcerosa, Colitis heißt Entzündung, ulcerosa heißt so Ulcera, Geschwüre, da treten Geschwüre im Dickdarm auf. Die Colitis tritt eigentlich innerhalb des Darmes nur im Dickdarm auf. Also in ganz, ganz seltenen Fällen mal eine minimale Stelle im Dünndarm, aber es ist eine reine Dickdarmerkrankung. Die Patienten haben Blutungen aus dem Popo und nicht so viele Durchfälle und relativ wenig Schmerzen. Die oberste Entzündungsschicht löst sich ab, also die oberste Darmschicht löst sich ab und dann blutet es. Bei Morbus Crohn ist das anders. Der ist meistens am Übergang zwischen Dünn- und Dickdarm. Und da haben die Patienten meistens Bauchschmerzen. Da entstehen Engstellen im Darm durch diese Entzündung. Wir nennen das so als medizinische Klugscheißer Stenosen. Da kommt der Stuhl nicht mehr richtig durch. Da presst sich das alles durch. Und das geht nicht so durch wie so eine fünfspurige Autobahn. Die ist dann auf eine Spur reduziert. Und da staut sich davor der Stuhl und führt dazu, dass man Schmerzen entwickelt. Der Crohn kann überall sein, der kann in der Mundhöhle sein, der kann im Dünndarm sein, im Dickdarm. Und der Unterschied ist, er baut Gänge, wir nennen das Fisteln. Der kann sich graben und der kann sich dann in die Harnblase graben vom Darm aus. Dann kommt es zu einer Stuhlentleerung über die Harnblase. Der kann sich durch die Haut wühlen, der kann sich zwischen verschiedenen Darmschichten wühlen. Er ist nicht bösartig, beide Erkrankungen sind nicht bösartig, aber er baut diese Gänge, diese Fisteln.
Wie erfahre ich denn, dass ich Morbus Crohn habe? Also ich habe irgendwann Symptome, gehe zu meinem Hausarzt wahrscheinlich, aber wann komme ich denn zu Ihnen?
Ja, das Traurige ist, dass in Deutschland, wo man denkt, oh, super, alles hier, eher tolle Medizin, tolle Ärztinnen und Ärzte, dass es in Deutschland zwischen 13 und 15 Monaten braucht, von den ersten Symptomen bis zur Diagnose eines Morbus Crohns.
Oh, das ist lang.
Bei der Colitis ulcerosa, dieser Geschwistererkrankung, die ich gerade als erstes kannte, geht das deutlich schneller, weil die haben blutige Stühle. Und dann rennen die Leute relativ schnell zum Arzt und dann sagt dann der Hausarzt, sie müssen sofort zur Abklärung. Dann kriegen die auch zügig einen Termin, wenn da blutige Stühle sind. Aber der Morbus Crohn, die andere Erkrankung, die Dünndarm, die macht vor allen Dingen erstmal Bauchschmerzen. Und dann kommen eigentlich viele nicht drauf. Die sagen, ja, ist was Falsches gegessen vielleicht. Und dann gibt es eine Buscopan-Tablette und ein Wärmekissen und so weiter. Und dann geht das hin und her. Und das dauert 13 bis 15 Monate. Also sehr, sehr lange. Und die Leute nehmen dabei Gewicht ab. Und Das Problem ist, das sind meistens junge Menschen. Also der Altersgipfel bei Crohn und Colitis ist so 16. bis 20. Lebensjahr, der erste Hauptgipfel. Und da denken viele, ach, die jungen Leute, die haben ja schon nichts Gescheites. Und im Blut, und das ist das Nächste, sieht man weder Crohn noch Colitis richtig. Das sind Darmerkrankungen und keine Bluterkrankungen. Und die Ärzte oder die sich damit nicht so auskennen, nehmen Blut ab und das ist dann in Ordnung. Und der Patient sagt, ja, ich habe rechtzeitige Bauchschmerzen. Und dann sagen, ach ja, Blinddarmentzündung wird es nicht sein. Und die Diagnose wird mit einer Dickdarmspiegelung gestellt, dieser Koloskopie, wo man dann diese mehr oder weniger eklige Lösung trinken muss und dann geht es mit so einem schwarzen Rohr, wir nennen das als Mediziner die schwarze Mamba, geht es dann unter Schlafmedikation hoch in den Dünndarm.
Okay. Und da kann man denn das feststellen, die Krankheit, dann sieht man halt.
Genau, die sieht man und da kann man zwar Proben entnehmen, aber diese Proben sind nicht entscheidend. Man sieht die Erkrankung, das ist ganz typisch. Das sind so Geschwüre, so weißliche Belege. Der ganze Darm ist dann blutend oder entzündet oder verengt. Also diese Diagnose kann man dann stellen. Dann macht man noch einen Ultraschall oder eine MRT-Untersuchung und dann kann man die Diagnose eigentlich wirklich zügig stellen, wenn man dran denkt. Wie immer in der Medizin, dann ist die Diagnose auch relativ einfach gestellt.
Ah, okay. Okay, dann habe ich jetzt die Diagnose, aber wie sieht denn jetzt die Behandlung aus?
Na, bevor ich was zur Behandlung sage, muss ich eigentlich erstmal erklären, wo denn Crohn und Colitis herkommt, weil wir Menschen, wir neigen ja dazu, eine kausale Therapie machen zu wollen, also eine ursächliche Therapie zu machen. Ne? Also ich fange mal an, das Bein ist gebrochen, wir flicken das wieder zusammen, das Problem ist, der gebrochene Schenkel wird zusammengenäht.
Ja.
Andere Sache, Sie haben eine Harnblasenentzündung durch Bakterien, Sie töten die Bakterien ab, schluppdiwupp geht die Harnblasenentzündung weg.
Ah,
ist eine, wir nennen es kausale, eine ursächliche Behandlung.
Mhm.
Aber wir müssen auch verstehen, dass es eine Reihe von Erkrankungen gibt, deren Ursachen wir gar nicht kennen und deswegen gar keine ursächliche Erklärung haben. Ich will Ihnen noch ein einfaches Beispiel nennen. Diabetes, Insulin wird nicht produziert, ich spritze Insulin, der Patient hat normale Lebenserwartung.
Mhm.
Aber sowohl jetzt Beispiel zum Rheuma, wo der Gelenkknorpel entzündet ist, oder bei Crohn und Colitis kennen wir die Ursache nicht genau. Wir wissen, dass das Immunsystem des Körpers zu stark auf die eigenen Darm und die eigene Darmflora reagiert.
Also so eine Autoimmunkrankheit?
Ja, im ganz, ganz groben Kreis ist es eine Autoimmunerkrankung. Es ist nicht ganz klassisch, weil bei den Autoimmunerkrankungen kennen wir die Zielstruktur.
Mhm.
Also man weiß, man greift das und das an. Wir wissen nicht genau, was bei Crohn, was bei Colitis angegriffen wird. Aber so wie Sie es richtig sagen, das Immunsystem ist zu stark.
Mhm.
Es greift Teile des Körpers an und dadurch werden die effektivsten Medikamente sind die klassischen immunsuppressiven Medikamente, also Cortison.
Mhm.
Cortison sickt die Immunantwort nach unten, das macht unseren Körper immunblind und dieser Angriff auf den Darm hört auf.
Ja.
Das ist die erste Behandlung.
Mhm.
Und dann später gibt es auf der einen Seite medikamentöse Möglichkeiten und es gibt auch nicht medikamentöse Möglichkeiten. Es gibt eine Reihe von Patienten, die sich versuchen mit Ernährungsumstellungen, also die Darmflora zu verändern. Probiotika helfen nicht übrigens, aber durch Ernährungsumstellung, vielleicht mit glutenfrei oder mit anderen Nährstoffen sich anders zu ernähren. Ich will nicht sagen besser.
Mhm.
Die Definition gesundes Essen, da können wir einen eigenen Podcast machen, Enke. Aber
schreibe ich auf.
Ja, aber auf jeden Fall versuchen die Ernährungsgewohnheiten, nicht Medikamente zu verändern.
Mhm. Okay, also dann sind wir ja auch schon ein bisschen bei der Behandlung sozusagen. Also mit Medikamenten wird das in erster Linie gemacht.
Ja, da ist Crohn und Colitis etwas unterschiedlich. Es wird auf der einen Seite antientzündlich behandelt. Wir kennen bei der Colitis ulcerosa ein Medikament, das heißt Mesalazin.
Mhm.
Das ist so ein Abkömmling so vor 50 Jahren vom Aspirin, wobei das Aspirin wir nicht nehmen sollen für die Colitis, aber es ist ein Abkömmling und wirkt antientzündlich.
Mhm.
Ansonsten hilft für den akuten Schub Cortison gut. Das ist sowohl beim Crohn als bei der Colitis ulcerosa, aber die Nebenwirkungen sind enorm. Ich habe gerade heute Morgen einen Patienten gehabt, der sagt, Herr Sturm, die Colitis, das ist weg, ich habe keine Probleme. Ich kann nicht mehr schlafen, ich bin total nervös, ich bin hibbelig. Er hat eine richtige Akne entwickelt, also überall Pickel im gesamten Körper entwickelt, im Gesicht und auf dem Rücken. Und er hat die Medikamente einfach aufgehört und hat mir gesagt, also die Wirkung kann noch so gut sein, die Nebenwirkung war einfach zu stark. Also oh, okay. Mhm. Cortison ist gut für den akuten Schub, viele ja. vertragen es, aber es hat auch echt seine Nebenwirkungen. Und in der Langzeittherapie macht es Knochenschwäche, Müdigkeit, Hochdruck, ganz viele blöde Nebenwirkungen in der Langzeitbehandlung. Okay, also
eigentlich fürs Lange nicht geeignet.
Nee, aber für akut ja. ist es super. Bei uns im Krankenhaus schwerer Schub, die Patienten kommen, starke Schmerzen, Durchfälle, abgemagert, kommen zu uns, die kriegen alle Cortison IV. Mhm.
Also die Krankheit kommt auch schubweise, wenn ich das so raushöre, ja?
Genau, sie kommt immer wieder schubweise. Und bevor ich auf die Behandlung eingehe, will ich erstmal sagen, ja, wie alles im Leben will man ja ein Ziel haben, ne? Also und das Behandlungsziel bei chronischen Erkrankungen ist es ja leider nicht, die Erkrankung wegzukriegen, ne? Die Patienten denken, ja, das geht schon wieder weg. Und ich habe einen Bekannten, der hat einen Freund und der kennt auch jemanden, der hat auch was im Magen-Darm und es ist dann weggegangen, weil er Gluten weggelassen hat. Das ist natürlich eine ganz andere Krankheit.
Ja, ja.
Und es gibt so ein paar Situationen im Leben, wo Leute die ganze Zeit kluge Tipps geben. Eine ist ja so die Schwangerschaft, finde ich. Ne? Also wenn eine Frau schwanger ist, dann ist ja von der entferntesten Tante, fühlt sich dann bemüßigt, irgendwelche mehr oder weniger gewollten Tipps zu haben und auf dem Bauch darum zu tätscheln. Das Gleiche ist bei Darmerkrankungen. Da ist genau das Gleiche. Da gibt auch jeder noch so unqualifizierte Mensch. Da musst du das machen, da musst du hier und dann da und dann dort machen. Ja, stimmt, ich habe das gehabt.
Ja,
genau, und das ist in ganz großen Weise Quatsch. Der Mensch, der Patient muss selber rausfinden, was er verträgt. Ich habe ganz viele Leute, die haben, ich schweife ein bisschen ab, ich gerade, die haben einen ganz stressigen Job und die haben dann auf einmal wieder ganz viele Durchfälle und dann wechseln die ihren Job und dann geht der Darm besser.
Ah, okay.
Aber ich war bei den Zielen. Die Ziele ist es, möglichst lange keine Beschwerden zu haben. Mhm. Die Heilung ist leider kein Ziel.
Mhm. Also einfach so gut wie möglich damit zu leben.
Ja, wir haben Remission, heißt das, und das sind Patienten, die haben 5 Jahre lang Ruhe und dann kommen sie und haben wieder starke Bauchschmerzen und dann sieht man, aha, da ist Entzündung drin und dann kriegen sie ihre Medikamente vielleicht intensiviert oder kriegen Medikamente für 3-4 Monate, dann ist es wieder gut. Mhm. Die meisten Patienten müssen Dauermedikamente einnehmen, damit diese Schübe nicht mehr auftreten. Also sie haben früher, ich sag mal, dauerhaften Schub oder jeden 2-3 Wochen Schmerzen und dann kriegen sie Medikamente, wo die Langzeitruhe haben. Das ist der Sinn, eine normale Lebensqualität. Die Leute sollen im Kino in die Mitte der Reihe gehen können und nicht außen, weil sie 20 Mal während der Vorstellung aufs Klo gehen müssen. Ah, ja. Die müssen in den Supermarkt gehen, ohne vorher gescannt zu haben, wo die Toiletten sind. Die müssen auch mal in der Lage sein, eine Flugreise anzutreten, wo sie dann nicht sofort in der Lage sind, auf die Toilette zu gehen. Also sie müssen ihr Leben frei planen können. Mhm. Viele Patienten fahren zum Beispiel mit Wohnmobilen durch die Gegend, weil dann haben sie immer ein Klo dabei sowas. Aber andere Sachen, wie zum Beispiel lange Zugreisen, wo scheiß Klos sind, da haben dann die keine Lust drauf. Also wenn man daran nicht mehr denken muss, wenn die Lebensqualität normal ist, dann haben wir als Ärztinnen und Ärzte unser Behandlungsziel erreicht.
Aber da gibt es Medikamente, die das
genau, schaffen? Da gibt es Medikamente, das ist an sich ganz, ganz pfiffig, was wir in der Medizin verstanden haben in den letzten 10 Jahren. Wir haben verstanden, dass es für alle Erkrankungen Botenstoffe gibt. Das heißt, der Körper quatscht miteinander. Also ich will Ihnen sagen, zum Beispiel, Sie haben Fieber und haben eine Magen-Darm-Infektion. Dann ist es ja logisch, dass die Bakterien des Darmes irgendwie ja mit dem Gehirn und dem, da ist das Temperaturzentrum im Gehirn, das kommuniziert damit, das schickt so Botenstoffe und sagt, ich hab irgendwie eine Infektion und der Körper reagiert, indem er die Körperkerntemperatur nach oben nimmt, als Beispiel. Ja. Oder Sie sehen ein leckeres Essen und der Mund fängt an zu schmatzeln. Ne?
So. Oh ja,
also hier kommunizieren die Augen mit dem Gehirn und dem Mund und der Speicheldrüse.
Ja.
Und diese Kommunikation des Körpers untereinander, die geschieht mit Botenstoffen. Mhm. Die haben unterschiedliche Namen. Die meisten heißen Zytokine. Diese Zytokine, auch die vermitteln Entzündung. Das heißt, der Darm, die Entzündung bildet einen ganz bestimmten Entzündungsstoff. Ich nenne den jetzt mal Interleukin 12. Mhm. Und wir haben gefunden, dass beim Crohn und Colitis bestimmte Botenstoffe vermehrt produziert werden.
Mhm.
Und was wir jetzt machen können, wir bilden Antikörper, die hat man früher in der Maus gemacht, jetzt macht man die gentechnisch. Mhm. Und Sie müssen sich das vorstellen wie so eine Impfung. Also dieser Stoff wird den Patienten gespritzt, alle 2 Wochen oder 4 Wochen oder wie auch immer. Und dieser bindet diesen Interleukinstoff, bindet diesen Entzündungsstoff. Das heißt, der Darm kann nicht mehr dieses Entzündungssignal weitersenden. Das ist so eine Art Impfung, wenn man das so will. Und das kennt man mittlerweile für ganz viele Sachen, für Krebse zum Beispiel, indem man weiß, der Krebs, der versucht zu wachsen, indem er einen bestimmten Botenstoff ausschüttet, mit dem neue Gefäße gebildet werden, damit er größer werden kann. Und dann können wir diesen Botenstoff mit diesen Antikörpern blockieren.
Oh, das ist ja spannend.
Ja, das ist super spannend. Ja. Das ist molekulare Medizin und das ist gut, also sehr verbreitet. Mhm. Und damit können wir Crohn und Colitis mit diesen Biologika oder anderen Molekülen eigentlich ganz gut in Schach halten, indem wir es schaffen, die Botenstoffe, die diese Erkrankung ausschüttet, zu blockieren.
Oh, das ist ja gut. Aber ich muss alle 2 Wochen ins Krankenhaus gehen zur Spritze?
Nein, das machen die Patienten alles selber.
Okay.
Die kriegen so Fertigspritzen, das ist so nur noch so ein Stift. Mhm. Und den machen die an die Bauchfalte, drücken die da einmal drauf. Und dann ist das eine Selbstinjektion. Ich habe gerade heute Morgen 2 Patienten das nochmal gezeigt. So ein bisschen so, die meisten, die vielleicht hier zuhören, haben schon mal eine Thrombosespritze oder so gehabt. Und das ist so ähnlich noch viel einfacher. Die sind halt leider schweineteuer. Mhm. So eine Jahrestherapie kostet so um die 15.000 bis 25.000 Euro, aber ist eigentlich in den meisten Fällen gut wirksam.
Ja, muss ich denn mein ganzes Leben lang nehmen? Oder?
Ja, die meisten müssen es ihr Leben lang nehmen und der Nachteil ist, der Körper ist ganz schön smart. Wenn man diesen einen Botenstoff, ich habe den jetzt mal 12 genannt, wenn man den blockiert und dann versteht, aber irgendwie nach 2, 3 Jahren der Körper, du hast mir den 12er genommen, ich nehme dann mal einen anderen. Also ich will mal ein Beispiel sagen, man fährt mal mit einem Auto, Skoda, und dann haben wir was gefunden, mit dem wir die Skodas von der Straße nehmen können. Dann denkt ja irgendeiner, ja, dann fahre ich halt mit dem Fiat. So, mal jetzt blöd gesagt. Und das ist so ein ganz einfaches Beispiel, das mir gerade eingefallen ist. Und so ist das auch mit dem Körper, wenn er merkt, dass der Mensch eingreift, indem er einen Botenstoff blockiert, dann dauert das 2, 3 Jahre und dann stellt der einfach seinen Entzündungsstoff um. Dann ist der Crohn und die Colitis ein bisschen smarter als wir und dann wechselt er einfach seinen Entzündungsstoff. Das können wir leider nicht messen. Wir merken nur, dass die Wirkung aufhört und der Patient wieder kommt und sagt, oh, ich habe so viel Schmerzen, mir geht's nicht gut und dann müssen wir wechseln.
Ah, das ist ja also eigentlich clever vom Körper, aber irgendwie auch sind gemein.
Ja, das ist die Idee leider auch beim Krebs. Viele Patienten nehmen eine Krebstherapie, das wirkt super toll, der Krebs schmilzt ein und dann nach 3, 4 Jahren kommt der Krebs wieder. Das ist das ähnliche Prinzip, der Krebs verändert sich. Er versteht, dass die Chemotherapie diese und diese Signalwege blockiert, der wird kleiner. Und dann entwickelt er, wir nennen das Escape-Mechanismen, also Ausweichmechanismen, indem er dann halt einen anderen Botenstoff nimmt, der ist ja nicht blöd.
Ja, okay. Ja, und dann kann man aber einen anderen Botenstoff...
Genau, dann wechseln wir die und dann geht es in der Regel wieder ganz gut weiter, auch nicht bei allen Patienten. Und damit komme ich jetzt zum fast letzten Schritt der Behandlung, die OP. Mhm. Oh, also manchmal ist es so, dass einfach der Darm so entzündet ist oder es ist so eine Engstelle oder es sind so große Beschwerden, dass der Patient dann operiert werden muss und wir hier am... In den DRK-Kliniken Berlin-Westend haben ein ganz tolles Team, so ein viszeralmedizinisches Team. Wir sitzen jede Woche zusammen und besprechen das mit den Chirurgen, Professor Puhl, Professor Steinmüller und dem ganzen Team. Mhm. Und wir besprechen dann die ganzen Patienten, die wir haben und sagen, oh, hier kann vielleicht der Internist helfen, hier noch ein Medikament, vielleicht kannst du hier operieren und wieder helfen. Also wir arbeiten sehr, sehr eng zusammen und versuchen für jeden Patienten so eine individuelle Lösung zu basteln, hätte ich schon gesagt, aber hier zu entwickeln.
Ja. Oh ja, das ist ja gut. Aber was wird da operiert? Also wie sieht so eine Operation denn aus?
Das kommt darauf an, welche Erkrankung Sie haben. Mhm. Bei der Colitis ulcerosa, dieser Dickdarmentzündung, da muss der Dickdarm entfernt werden. Da gibt es keine großen Alternativen. Wir wissen, dass wir dort Teile des Dickdarms nicht rausnehmen können, sondern wenn, dann müssen wir den gesamten Dickdarm herausnehmen und was wir dann machen, aus dem Dünndarm bauen wir so eine Tasche, Pouch heißt die, Pouch ist so bei den Kängurus vorne, wo das kleine Baby drin ist, das heißt auch Pouch, also eine Tasche und da bilden wir aus dem Dünndarm, bilden wir eine Tasche, die wir unten an den Po annähen und wo dann der Stuhl gesammelt wird. Das heißt, das ist nicht mehr so ein Stuhlgang am Tag, sondern das sind dann doch 4, 5 Stuhlgänge am Tag. Mhm. Aber die Entzündung ist weg. Die Patienten brauchen keine Medikamente mehr, haben eigentlich keine Schmerzen mehr und auch keine Blutung mehr.
Ah, okay.
Bei Morbus Crohn ist es etwas anders. Der Morbus Crohn kann an verschiedenen Teilen auftreten und wir nehmen dann diese Teile raus. Ich hatte Ihnen gerade gesagt, dass der häufigste Stelle, wo die Entzündung auftritt, ist der Übergang zwischen Dünn- und Dickdarm.
Mhm, genau.
Und dann wird die rausoperiert. Das nennen wir eine Iliozirkalresektion, Ilium der Dünndarm, Zirkale Dickdarm. Und dann werden diese 30, 40 Zentimeter rausgenommen von der Chirurgin oder dem Chirurg und dann wieder aneinander genäht. Und dann ist die Entzündung draußen. Aber die kommt dann leider wieder.
Genau, das wäre die Frage, ob das denn, okay. Und dann muss man wieder operiert werden vielleicht, oder wenn man
Pech hat. Also es werden so 50% der Crohn-Patienten einmal im Leben operiert und wieder die Hälfte von denen ein zweites Mal operiert werden. Mhm. Also es ist immer die Chance, dass man, wenn nach einer Operation eine neue kommt, Crohn-Colitis sind einfach leider nicht heilbar und auch der Crohn ist nicht heilbar durch eine Operation. Und gerade wenn er am Magen ist oder in der Speiseröhre ist, dann kann man die ja auch nicht so einfach rausschneiden.
Ja. Ich habe irgendwann mal gelesen, irgendwas mit Kottransplantation, aber hat das damit was zu tun?
Ja, ganz fein heißt die natürlich Stuhltransplantation. Stuhl. Und noch feiner heißt die fäkaler Mikrobiomtransfer. Also,
wow, okay.
Ja, also fäkal ist Stuhl und die Mikrobiom heißt Bakterien und Transfer heißt wechseln. Mhm. Also letztendlich ist es nichts anderes als den Stuhl eines gesunden Menschen in die eigene Darmflora einzubringen.
Mhm.
Wir wissen, dass es bestimmte bakterielle Infektionen gibt, wo das super wirkt. Das heißt, der Körper ist besiedelt von einem Bakterium, Clostridien, und er schafft es nicht, diese Bakterien loszubringen, auch mit den besten Antibiotika nicht. Und dann setzen wir dort einfach gesunde neue Darmflora ein über eine Dickdarmspiegelung, eine Koloskopie.
Mhm.
Und dann verdrängen die neuen Bakterien die schlechten Bakterien. Das ist ein Verdrängungsmechanismus.
Ja.
Wir haben das probiert bei Crohn und Colitis und wir machen gerade, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen, zusammen mit der Universität in Jena, mit dem Professor Stallmach, eine Studie, bei der wir eine Stuhltransplantation bei Patienten mit Colitis ulcerosa durchführen. Mhm. Fresco heißt die.
Okay.
Die bisherigen Studien sind erfolgsversprechend mit Stuhltransplantation oder, sag ich mal, Kottransplantation.
Mhm.
Aber das Problem ist, sie können ja auch nicht die Kacke von jedem Menschen nehmen. Also sie müssen auch extrem diesen Stuhl untersuchen. Da dürfen da keine Bakterien drin sein, keine Pilze, der darf kein HIV haben, der darf keine Hepatitis haben, der darf nicht zu dick sein, interessanterweise, weil wir wissen, dass dicke, kräftige Menschen eine andere Darmflora haben als dünne. Und wir kennen aus Mauseversuchen, dass wenn wir die Stuhlflora einer dicken Maus in eine dünne Maus nehmen, dann wird die dünne Maus auch dick.
Ach echt? Und das ist ja spannend.
Aha. Also die Leute denken auch, das geht auch andersrum. Das funktioniert leider nicht. Aber wir wissen, dass der Stuhl von kräftigen Menschen, adipösen Menschen und dünnen Menschen anders ist. Und dass man auch die Prädisposition, also dass man die auch tauschen kann, sodass wir gucken müssen, was welchen Stuhl wir geben.
Mhm.
Und wir versuchen das in Studien bei der Colitis ulcerosa zu machen. Ich habe auch echt eine Reihe von Patienten, die auch irgendwie Selbsttransplantation dann durchführen. Das kann man alles auf YouTube gucken.
Okay.
Aber ehrlich gesagt, das ist alles Müll.
Ja, das hört sich auch irgendwie seltsam an.
Ja, die Leute machen das Seltsamste auf der Welt, wenn man Darmprobleme hat. Das sind ja so Tabuthemen.
Ja.
Wenn die Verstopfung haben, dann nehmen die ihre Dusche, schrauben die ab, den Duschkopf und stecken sich in den Po, damit der Darm gespült wird.
Ja.
Ich habe Patienten, die machen Kräutereinlauf, machen sich Tee, trinken dann 2 Tee davon und den dritten und den vierten machen sie dann als Einlauf selber.
Mhm.
Also da gibt es ganz vieles, was die Menschen versuchen, sich selber auch zu heilen oder zu verbessern.
Ja. Naja, Not macht kreativ.
Absolut.
Ja. Okay. Das ist ja dann ganz, ganz gut, aber das ist ja dann schon mal vielversprechend, wenn das vielleicht funktioniert mit den Transplantationen.
Absolut, wir sind dabei und wir wollen es halt wissenschaftlich untersuchen, das Ganze.
Ja. Okay, kann ich denn selber noch was machen, um die Krankheit zu reduzieren? Also was weiß ich, gibt es irgendwelche Nahrungsmittel, die das ja reizen oder verbessern oder also?
So ganz einfach ist nicht. Das Einfachste, was man machen kann, ist beim Crohn aufhören zu rauchen. Morbus Crohn, die sagen, ja, Herr Doktor, ich mache alles, was Sie wollen. Das ist so eine Scheißkrankheit. Ich sage, hier, hören Sie auf zu rauchen. Puh.
Okay.
Also das wird jetzt schwierig werden. Aber wir wissen, dass das Nikotin beim Morbus Crohn einen richtig negativen Einfluss hat. Die Patienten, die rauchen, brauchen mehr Medikamente, werden häufiger operiert, brauchen mehr Cortison, sind länger im Krankenhaus. Also es gibt ja Erkrankungen, da ist es scheißegal, ob sie rauchen oder nicht, aber es gibt Erkrankungen, da macht es wirklich schlechter. Und das ist der Morbus Crohn. Und das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Und das ist das eine. Das zweite ist, Versuch mit Ernährung. Da gibt es leider nicht so eine klassisches Kochbuch, man sagt, das und das und das darfst nicht nehmen, das ist rot und das ist gelb und das ist grün, das versuchen zwar einige, aber es ist sehr individuell. Ich habe Patienten, die sollen eine gesunde Ernährung haben, aber jetzt ist wieder gesund. Die Leute glauben, gesund ist den ganzen Tag Körner essen. Ja. Das ist nicht gesund, das ist ballaststoffreich, aber nicht gesund,
okay.
Sondern es soll eine ausgewogene, gerne mediterrane, ausgewogene Kost sein. Das ist vernünftig. Manchmal ein bisschen Gluten weniger, manchmal ein bisschen Laktose weniger, von allem vernünftig. Ich habe hier einen Patienten, der trinkt jeden Morgen ein Liter wie heißt das mit den Früchten, da komme ich jetzt gar nicht drauf. So ein
Smoothie.
Ja. Ein Liter Smoothie. Also ich meine, abgesehen davon, dass da Tonnen von Zucker drin sind, Tonnen von Fruchtzucker drin sind, er sagt, ja, ich kriege immer Bauchschmerzen danach. Ich sage, lassen Sie es doch mal weg. Ja, aber er ist doch gesund. So, also das Verständnis, was gesund ist, ist schwierig. Mhm. Und der dritte Punkt ist, autogenes Training, Bauchhypnose gibt es da und hier darf ich zum Beispiel mal auf unsere Seite verweisen. Wir haben eine Schwester Tina König und ich haben eine eigene Seite, die heißt ced.care und da kann man sich das alles angucken. Da gibt es zum Beispiel auch einen Vortrag über, den man sich angucken kann, über naturheilkundliche Verfahren, Bauchhypnose, Bauchwickel zum Beispiel, Kichimera kann man nehmen, Flohsamenschalen. Also man kann durchaus versuchen, selber so ein bisschen rumzuspielen im naturheilkundlichen und nicht medizinischen Bedarf. Die alten Chinesen haben ja nicht alles falsch gemacht, ne? Und die sind ja auch, werden ja auch 100
und sind viele.
Und sind viele. Ja. Ob das nicht was mit Geburtenkontrolle zu tun hat, das weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, da merkt man, da ist noch vieles und da lernen wir in den letzten Jahren, dass man durchaus die Schulmedizin mit nicht schulmedizinischen Ansätzen verbinden kann. Nicht ersetzen, aber verbinden kann.
Ja, verbinden, genau.
Chemie ist nicht alles.
Ja, genau. Super. Ja, die Seite werde ich noch verlinken auf per Shownotes, da kann man auch mal gucken. Ja, prima. Dann habe ich, glaube ich, einen guten Überblick. Haben wir denn irgendwas Wichtiges vergessen?
Also, wo kommt die Erkrankung her? Wie merke ich die Erkrankung? Wie wird sie diagnostiziert? Wie behandle ich die Erkrankung? Was sind naturheilkundliche Verfahren? Den Kopf nicht hängen lassen. Also, ich glaube, das Enkel ist sehr, sehr schwierig, oder liebe Hörerinnen und Hörer, den Kopf nicht hängen zu lassen. Mhm. Viele kommen, sind dann 18, 19 Jahre, haben so eine Kackerkrankung, gehen dann 20 Mal am Tag aufs Klo, Bauchschmerzen rechts, die Freunde gehen in Restaurants, die Freunde machen das und das. Ja. Und du sagst, tut mir leid, wenn ich jetzt esse, habe ich Bauchschmerzen, ich habe einen Schub, ich fühle mich mau, ich habe einen Eisenmangel. Ich muss morgen wieder zum Arzt. Also es ist sozial auch sehr isolierend, weil man es nicht sieht. Es ist nicht wie, über das Herz kann jeder erzählen. Oh, ich habe was im Herz. Oh, das tut mir aber leid und so blablabla.
Ja,
ganz klar. Den Beinbruch, den sieht ja auch jeder.
Ja.
Aber die gastroenterologischen Erkrankungen, Crohn und Colitis, werden von außen nicht gesehen. Die Leute sehen normal aus, aber sie sind echt gebeutelt in ihrem Leben und suchen Verständnis. Und das ist ganz schwierig. Es ist stigmatisierende Erkrankungen. Wer erzählt dem anderen schon gerne, dass er 30 Mal eitrig aufs Klo rennt oder Blut hat und den Kopf nicht hängen lassen, die Verständnis dafür zu haben, dass der Körper eigentlich wirklich krank ist und Hilfe braucht und den Kopf mit dem Körper in Einklang bringen. Das ist sehr, sehr schwierig, extrem einfach hier zu sitzen als Gesunder, aber das ist das, was ich den Leuten wünsche, dass sie es schaffen, die Erkrankung zu akzeptieren, mit ihr umzugehen. Und wer will denn als 20-Jähriger schon Tabletten einnehmen, so wie die alten Opas?
Ja,
und das dann nochmal 60 Jahre lang, das ist wirklich schwierig. Und ich wünsche allen Betroffenen viel, viel Kraft. Es gibt Selbsthilfeorganisationen, da ist zum Beispiel eine, die DCCV, die Deutsche Crohn- und Colitis-Vereinigung, die hilft Menschen, hilft Betroffenen, so heißt es dort, mit der Erkrankung umzugehen und über, ob es jetzt ein Behindertenausweis ist als Beispiel, Sozialrecht, ob es Reisen oder Impffragen sind. In ganz vielen Fragen, Sie sind nicht allein. Wenden Sie sich an Menschen, die auch die Erkrankung haben. Suchen Sie den Schulterschluss. Suchen Sie sich gute Ärztinnen und Ärzte, die Empathie haben. Und denken Sie dran, wie gesagt, kämpfen zusammen geht besser als alleine.
Oh ja, wunderbar. Das ist ein sehr guter Schlusssatz. Da kann ich nur noch sagen, vielen, vielen Dank, Herr Professor Sturm, dass Sie uns hier so gut aufgeklärt haben. Und ja, vielen Dank.
Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute.
Danke.
Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de. abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle 2 Wochen neu.